Wir wollten uns eigentlich im Schliemannsaal treffen. Jetzt sitzen wir hier in einem zwar nicht halligen, aber nicht ganz so gemütlichen Pädagogikraum. Wer wird hier unterrichtet?
Ja, das ist der Pädagogikraum für die Schülerinnen, für die Schüler, die mit der ägyptischen Sammlung arbeiten. Wir teilen uns ja das Haus hier. Es gibt das Museum für Vor- und Frühgeschichte und das Ägyptische Museum. Und zusammen füllen wir das neue Museum.
Oben im Schliemannraum, wir haben ihn gesehen, ist es wahnsinnig hallig, aber es ist auch wahnsinnig schön. Wo hätten wir drauf geguckt, wenn wir da geblieben wären?
Also wir hätten uns in die Apside gesetzt, die einen wunderbaren Blick ermöglicht, nämlich einmal direkt auf den Schatz des Priamos und die Teile, die davon hier in Berlin sind. Sie wissen ja, ein Teil davon ist noch in Moskau. Und auf der anderen Seite hätten wir in den griechischen Hof hineingeschaut, wo sich uns das ganze Panorama der Geschichte dieses Gebäudes entfaltet. Das macht es so spannend hier in Berlin, auch in diesem Haus, dass wir eigentlich an einem der wichtigsten Orte, ich möchte sagen europaweit, der Museumsgeschichte sind, wo Museen mit Idealen und Zielen entwickelt worden sind. Und in dieser Tradition stehen wir hier. Und das macht es so spannend, hier ein Museum zu gestalten.
Bleiben wir im Schliemannraum noch eine kurze Zeit. Also der Ausgräber von Troja, welche Schätze haben Sie da in den Betrieb?
Ja, Heinrich Schliemann hat ja lange überlegt, was er mit seiner Sammlung trojanischer Altertümer, also mit all den Funden, die er in Troja geborgen hat und die ihm gehören, macht. Und er hatte eigentlich gar nicht so einen guten Draht hier nach Berlin und nach Deutschland. Und dann hat sich aber so etwas wie eine ganz besondere, für uns wunderbare Freundschaft entwickelt mit einer anderen großartigen Persönlichkeit hier in Berlin, nämlich mit Rudolf Virchow. Den kennen wir alle als Mediziner, aber eigentlich war er ein begnadeter Archäologe und hat über 1400 archäologische Aufsätze geschrieben. Schliemann hat einen Großteil davon gelesen und hatte bei einer Objektbeschreibung von Virchow gedacht, da ging es so um Gefäße mit menschlichen Gesichtern. Sowas habe ich auch gefunden in Troja. Da fahre ich doch mal hin und rede mit ihm. Übrigens eine der Haupteigenschaften von Schliemann, die wir kaum kennen, dass er allen auf den Grund gehen wollte und dass er mit allen Kontakt pflegt. Und Virchow hat dann diese Neugier und dieses Wissenwollen bei Schliemann auch gespürt, der ja viel mehr war als so ein normaler Autodidakt. Und dann sind die beiden miteinander wirklich ins Gespräch gekommen. Und Virchow hat den Schliemann eigentlich in die Wissenschaft eingeführt, vor allen Dingen in Deutschland. Er hat große Troja-Konferenzen organisiert. Und Virchow überzeugt ihn dann davon, dass er doch seine Sammlung trojanischer Altertümer dem deutschen Volk schenken soll. Und die Vor- und Frühgeschichte entwickelt sich ja aus der klassischen Archäologie. Und die klassische Archäologie kommt aus der Kunstgeschichte und interessiert sich vor allen Dingen für Skulpturen und für künstlerische Objekte und vielleicht noch für Architektur. Und Schliemann geht aber schon anders vor. Er sammelt alles.
Sie haben ihn gerade beschrieben als jemanden, der unglaublich gerne den Dingen auf den Grund gegangen ist und der mit allen Leuten Kontakt geknüpft hat. Trifft das auch auf Matthias Wemhoff zu?
Also, wenn man so eine Schliemann-Sammlung im Haus hat, oder ich habe sogar in meinem Büro das Schliemann-Porträt quasi gegenüberhängen, das Heinrich Schliemann dem Museum zusammen mit seiner Sammlung vermacht hat, dann fängt man schon an, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen. Und es wird auch mit mir auch immer wieder klar, in welcher Tradition sozusagen unser Fach steht. Man muss schon immer fasziniert sein von der Geschichte und von dem, was man erforschen möchte. Daraus entsteht auch Wissenschaft. Also Schliemann geht ja nicht unbedingt akribisch wissenschaftlich vor oder fängt damit gar nicht an. Er nimmt Homer wörtlich und meint, er will dieses Troja finden. Er entdeckt viel ältere Schichten. Aber sozusagen aus diesem Entdeckergeist heraus schafft er Grundlagen für eine Wissenschaft, von der wir heute noch zehren.
Und sind Sie auch so? Sind Sie so leidenschaftlich? Sind Sie ein den Dingen auf den Grundgeher?
Das glaube ich schon, ja. Also mich kann es auch packen und dann will ich es wissen. Ich mache so eine Sache dann auch mit Herzblut. Also ich möchte wirklich dranbleiben und das nicht einfach abarbeiten.
Wir hätten in Ihrem Büro Bilder von Schliemann gesehen. Was hätten wir auf Ihrem Schreibtisch gesehen? Normalerweise stellt man da Fotos von der Familie hin. Was in Ihrem Fall eine Frau mit 4 Kindern.
Genau, die sieht man da auch. Die habe ich nämlich immer gerne um mich, auch auf dem Schreibtisch. Man sieht aber auch, also mein Schreibtisch ist eigentlich mehr wirklich ein Arbeitsplatz. Aber so drumherum habe ich noch so einige Sachen mitgebracht, die verschiedenste Lebensstationen auch zeigen. Also ich habe bei mir noch hängen das Plakat von der Karolinger-Ausstellung in Paderborn 1999. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Ich habe von der Canossa-Ausstellung ein Plakat und ich habe vom Kloster Dahlheim ein Plakat hängen. Meistens auch kombiniert mit noch einem anderen Erinnerungsstück aus dieser Zeit.
Haben Sie Jugendfotos von sich, wo Sie zum ersten Mal irgendwo was ausgraben?
Und es gibt tatsächlich ein Jugendfoto von mir auf einer Ausgrabung, denn ich bin erstaunlich früh eigentlich zu Grabungen gekommen. Also ich hatte das große Glück, dass ja ich eine Faszination für Geschichte schon früh gespürt habe und dass ich eigentlich auch die richtigen Leute getroffen habe, die das gepflegt und gestärkt haben, vor allem auch in der Schule. Also ich hatte einen guten Geschichtsunterricht und es gab einen weiteren Geschichtslehrer, der so eine Geschichts-AG hatte. Und das fand ich total spannend, weil das würde man heute gar nicht mehr hinbekommen. Das wird schon an Versicherungssachen und so scheitern. Aber der hat tatsächlich Ausstellungen in der Schule organisiert mit Originalen, mit dem Allerbesten überhaupt. Wir haben in Münster, was natürlich ein toller Ort ist für Geschichte, natürlich eine Ausstellung gemacht über die Wiedertäufer mit Kupferstichen, mit Wiedertäuferporträts. Wir haben eine Ausstellung gemacht über den Westfälischen Frieden und die Friedensgesandten. Wir haben eine tolle Ausstellung dort entwickelt über die Türkenbeute in westfälischen Schlössern. Und eine Ausstellung war dann über eine Ausgrabung. Die Ausgrabung eines Klosters. Tom Roden, das ist ein ganz kleines Kloster, ganz in der Nähe von Corvey, an der Weser gelegen. Traumhaft schön. Ich durfte damals nicht mit, weil ich war zu jung. Ich war erst 14.
Ab wann durfte man denn buddeln?
Ja, eigentlich erst ab 16. Und das war schon sowas für die Größeren, dass man, das war ja auch ewig weit weg. Heute gibt's ja Straßen dahin. Damals fuhr man noch 5 Stunden in Corvey war und dann die ganze Woche dort und so weiter. Und dann fand ich aber schon das Ausstellungsmachen, da durfte ich dann bei sein, schon so spannend, dass ich dann mir vorgenommen habe, beim nächsten Mal fährst du aber mit. Und die Grabungsleiterin war mit dabei, Frau Isenberg, Gabriele Isenberg, die mich sehr geprägt hat, was meine Archäologie angeht. Und die habe ich dann ziemlich lange hartnäckig besucht, bis ich dann beim nächsten Mal in den nächsten Ferien mit auf die Grabung durfte. Und danach hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen.
Also haben Sie was gefunden bei dieser Grabung dann?
Ja, wir haben viel gefunden. Also,
haben Sie irgendeinen Schatz geborgen?
Nee, schätze nicht. Ich glaube, die Illusion hatte ich auch gar nicht so. Also ich habe Archäologie eigentlich nie so als Schatzgräberei verstanden. Mir war es wirklich auch wichtig, die kleinen Sachen zu finden. Die Scherben, die Keramik, die dazugehört, die Strukturen, die Baubefunde. Ich bin eigentlich eher ein Archäologe, der mit Befunden arbeitet. Deswegen hat mich vielleicht Mittelalter auch immer so fasziniert, weil man da so viele bauliche Strukturen hat, auch übereinander, ineinander, die man über eine lange Zeit auch nachvollziehen kann. Und bei diesem Kloster, bei diesem kleinen Kloster, wo ich dann, ich glaube, 2-3 Jahre sicherlich war, immer wieder in den Ferien, im Sommer, im Herbst und so, da ist es natürlich faszinierend und das hat das Interesse am Kloster dann auch geweckt, dass man auf einer Fläche eigentlich alle Bereiche des menschlichen Lebens und Sterbens zusammen hat, sozusagen vom Wirtschaftsbereich bis zur Kirche, bis zum Friedhof, all diese Aspekte auf engem Raum, in einem ganz organischen Ganzen, was eng miteinander verwoben ist und das aufzudecken, das nachzuvollziehen, das fand ich unglaublich spannend. Eins war sehr spannend, da haben wir wirklich akribisch und lange nachgesucht und tiefe Löcher gemacht, das war die Bleileitung. Das war so etwas, was man gar nicht vermutete, dass damals schon so ein ausgeklügeltes Wassersystem vorhanden war. Und die haben tatsächlich weit vorm Kloster in einem Teich das Wasser in eine Bleileitung, das war sicherlich nicht so ganz gesund, aber man wusste es nicht, geleitet und die in die Küche gebracht und daraus dann das Wasser für die Küche genommen, weil der Bach, der da durchfloss, offensichtlich auch schon für damalige Verhältnisse zu dreckig gewesen ist.
Mhm. Herr Wimhoff, Archäologie ist die Lehre von den Altertümern. Was nützt es uns, wenn wir das kennen? Was nützt es uns, das Vorherige zu kennen?
Ich glaube, vor allen Dingen ist es wichtig, dass es uns vor Hochmut bewahrt. Das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren, in die Gesellschaften immer wieder kommen, dass sie das Gegenwärtige verabsolutieren und sich in gewisser Weise auch anmaßend und allmächtig in vielem fühlen und eigentlich dem Älteren so keinen Wert beimessen oder auch nicht reflektieren, dass es viele Generationen vorher gab und viele Generationen danach und dass man ein Teil in einem solchen Ganzen ist. Und das macht einem die Archäologie schon bewusst. Und viele Fragen, auch mit denen wir uns beschäftigen, sind ja durchaus immer schon da gewesen.
Zum Beispiel?
Wir planen jetzt für 2018 eine große Ausstellung Bewegte Zeiten mit allen Landesarchäologen in Deutschland zusammen zum Europäischen Kulturerbejahr. Und da wird es darum gehen, genau das zu fassen, dass eigentlich Bewegung, sei es Mobilität im Sinne von Migration, im Sinne von Reisen, im Sinne von Pilgern, sei es Bewegung von Sachen im Sinne von Handeln, sei es Bewegung und Austausch von Ideen im Sinne von Innovation, alle Gesellschaften prägt. Und dass das keineswegs irgendwelche Fragen sind, die man auf nationale Situationen, die ja unglaublich jung sind, wenn man es aus archäologischer Perspektive sieht, herunterbrechen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen und auch zu schauen, wie ist man in verschiedenen Epochen damit umgegangen.
Wie sehr haben Ihre Eltern diesen Wissensdurst bei Ihnen gestillt? Und wie sehr durften Sie dem Drang nachgeben, so viel wirklich ergraben und ausgraben zu wollen?
Ja, also Sie haben das eigentlich, meine Eltern, immer mit unterstützt. Wobei sie, glaube ich, gar nicht so ganz begeistert waren, als ich dann anfing und mich entschieden habe, Archäologie zu studieren. So nach dem Motto, das ist ja doch eine ziemlich brotlose Kunst. Das ist ja auch kein ganz einfacher Weg. Ich habe da viel Glück gehabt. Aber ich glaube, es ist immer ganz entscheidend, das zu tun, für das man wirklich brennt.
Wofür haben die Eltern gebrannt? Was waren die?
Mein Vater ist Landhandelskaufmann. Also der Name bei mir, Wemhoff, sagt es eigentlich schon. Wir kommen aus einer ganz alten bäuerlichen Familie, aus einem Vorort von Münster, aus Handorf.
Landhandel ist, da kauft man Getreide und Pflanzen?
Genau. Das war das Pfälzische Zentralgenossenschaft, die WCG damals. Heute ist das alles in Raiffeisen aufgenommen. Ganz spannend. Der hat das Lager Hafen dort irgendwann geleitet. Und da legten die großen Schiffe an mit dem Getreide und die Eisenbahnen und ein riesiges Haus und alter Speicher. Das fand ich schon ziemlich abenteuerlich, sich darin zu bewegen. Den Weg hat er eingeschlagen aufgrund der Verbindung zur Landwirtschaft. Aber er war halt der zweitgeborene Sohn und der Älteste hat den Hof bekommen. Und dieser Hof, das ist sozusagen unser Namensgeber, der Wemhof. Das kommt aus dem niederdeutschen Wedemhofe. Das ist der Hof, der gewidmet wird bei der Einrichtung einer Pfarrstelle, sozusagen umgewidmet aus anderem kirchlichen Besitz dann zum Unterhalt des Pfarrers. Insofern geht das schon sozusagen zurück bis an den Beginn des 13. Jahrhunderts, bis als dieser Hof diesen Namen an der Stelle bekommen hat.
Und die Eltern hätten ihren Matthias auch gerne als jemanden gesehen, der das dann übernimmt, das Geschäft?
Nee, da waren wir ganz frei.
Ich freue mich sehr, Matthias Wemhoff, dass Sie auch heute wieder ein blaues Hemd tragen, diesmal mit schwarzen Pünktchen, glaube ich, weil Zuschauer der ZDF-Sendung Terra X Sie mit dunkelblauem Hemd kennen. In dem haben Sie die chinesische Mauer bestiegen. Mit dem waren Sie in der Tropenhitze unterwegs, um Maya-Pyramiden anzugucken und zu umkreisen. Mit dem Hemd waren Sie vor der Klagemauer in Jerusalem und auf Varusspuren im verregneten Teutoburger Wald. Was außer einem offensichtlich immer blauen Hemd gehört sonst noch zur Ausstattung eines Archäologen?
Vor allen Dingen feste Schuhe.
Welche haben Sie heute?
Auch relativ robuste.
Also Krebssohle unter den Schuhen, das kann ich sehen.
Genau, also man muss schon in der Lage sein, auch mal spontan in eine Baugrube hinabzusteigen. Und insofern ist der Anzug und die Lederschuhe, die fallen, das sind eigentlich nicht die Sachen, mit denen ich alltäglich rumlaufe. Es gibt solche Anlässe, aber eigentlich finde ich, muss ein Archäologe auch ein bisschen robust sein, um da aktiv werden zu können. Vor allen Dingen, ich bin ja auch Landesarchäologe von Berlin und die Baustellen beginnen hier direkt im Umfeld und das nutze ich gerne auch mal, direkt in die Grabung zu schauen.
Was haben Sie denn dabei, wenn Sie direkt in die Grabung schauen? Also wenn Sie Ihre Ausrüstung einpacken in den Rucksack, was kommt dann alles in den Rucksack?
Also, dass ich einfach so anfange zu graben, ist eigentlich seltener der Fall, sondern das sind schon richtig strukturierte Grabungen, die von unserem Team gemacht werden. Da brauche ich eigentlich meinen Rucksack nicht so fest dabei. Ja, es gibt natürlich schon eine Grundausstattung, je nachdem.
Hämmerchen?
Ja, bei uns ist es eigentlich immer mehr der Kratzer. Das ist sozusagen ein bisschen die westfälische Grabungstradition. Der Wolfgartenkratzer in verschiedenen Varianten. Den
der
großen mit den Zacken. Genau. Und die kleine Spitze, das ist etwas, was bei uns immer im Einsatz war, um nur wirklich mal schnell einen Profil glatt ziehen zu können und oder auch mal so kleinere Ecken mit der Spitze entsprechend freizulegen. Das ist ein universelles Grabungsgerät, das reicht eigentlich fast für einen Archäologen.
Was heißt ein Profil glatt ziehen?
Ja, ein Profil ist eigentlich eine senkrechte Wand. Archäologie ist total einfach, wenn man damit anfängt, denn man muss einfach nur einmal begreifen, das Jüngere liegt oben und das Ältere liegt unten.
Also, das ist schön, das kann man sich gut merken.
Wenn man das begriffen hat, dann kann man Archäologie letztlich. Und nichts ist unverwüstlicher als Loch, das bleibt nämlich immer, wenn die Sachen durchschnitten sind. Und diese Stratigraphie zu lesen, so nennen wir das, diese Schichtenfolge, die Stratigraphie, das ist die eigentliche Kunst der Archäologie. Und insofern braucht man schon ein gut geputztes Profil, um die oft sehr, sehr dünnen Bänder zu erkennen und auch zu interpretieren, um also wirklich zu sehen, das ist eine Befestigung, eine dünne Lehmschicht, die man wie in so einen Lehmestrich in ein Gebäude reingelegt hat. Und darüber kommt dann 1,5 Zentimeter so eine schwarze, schlierige Schicht. Ja, das war das Laufniveau, da ist man drüber gelaufen. Und das kann in einem Jahr passieren, das kann aber auch 20 Jahre belaufen sein. Also das ist so diese Kunst. Und dann kommt der nächste Schutthorizont, dann sehe ich, oh, da ist was umgebaut worden. Da hat einer die Wände neu verputzt, eine andere Wand dazu gebracht. Und so geht's weiter. Und wenn man das richtig dokumentiert, dann greift das ineinander. Dann muss das aufgehen, wie so Einstecksteine, die man ineinander schiebt. Und dann bekomme ich so eine, wir nennen das dann relative Chronologie hin. Also wirklich eine Definition, was älter, was jünger ist. Die muss ich dann noch datieren. Das kann ich klassisch mit Funden machen. Das kann ich heute auch sehr viel mit naturwissenschaftlichen Methoden machen. Da hat sich das Instrumentarium der Archäologie ja unglaublich verändert in kürzester Zeit.
Und sehr viel feiner geworden und es passiert sehr viel mehr mit PC?
Ja, es hat sich total verändert. Also früher war Archäologie eigentlich ziemlich einfach. Ich sag früher, vielleicht noch vor 20 Jahren, wo wirklich das meiste mit Zeichenbrett und Bleistift passierte und wirklich alles gezeichnet wurde und natürlich die Fotoaufnahme dazu kam, aber auch das relativ einfach zu handeln. Heute ist das doch schon komplexer, wenn so Datenmengen hinterlegt, es in verschiedensten Arten der Dokumentation 3D gescannt wird oder der Laserscan darüber geht und ähnliches. Also es hat sich schon radikal verändert. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass bei dieser Fülle an Dokumentation nicht die Interpretation verloren geht, denn die ist eigentlich noch genauso wie früher notwendig.
Ich habe, während Sie gerade geredet haben, ein ganz kleines bisschen auf Ihre Hände geguckt, das tue ich jetzt wieder. Die sind nicht so besonders schwielig und da sind auch nicht die Daumennägel alle dunkelblau gehauen. Das hätte ich jetzt erwartet bei einem Archäologen. Arbeiten Sie häufiger mit Handschuhen oder sind Sie einfach nicht mehr so oft im Feld?
Das Letztere trifft eindeutig zu. Also ich bin leider nicht mehr in der Situation, dass ich nun wirklich vor Ort die Grabung machen kann, sondern ich nehme mir die Zeit, das anzuschauen. Ich höre mir gerne an, was die Kollegen da herausfinden, diskutiert es auch mit Ihnen, aber die eigentliche Grabung, da komme ich nur sehr selten zu.
Wann sind Sie das letzte Mal dazu gekommen? Wann haben diese Hände das letzte Mal einen Glücksmoment heraufbeschworen, weil Sie was Schönes gefunden haben?
Was Schönes finden, das kommt immer wieder vor, aber eigentlich nicht direkt, dass ich da noch in der Grube sitze. Mhm. Aber das Spannendste, was wir hier in Berlin gefunden haben und was für mich auch so ein Glücksmoment war in dem Verstehen, der ist dann mehr in der Werkstatt passiert, das war der Berliner Skulpturenfund. Das ist jetzt schon
7 Jahre her,
2010. Das sind Skulpturen gewesen aus Bronze, aus Keramik, aus Stein, die direkt vom Roten Rathaus gefunden wurden. Und ich habe das da mitbekommen, habe gehört, oh, da sind Skulpturen aufgetaucht, moderne. Einen Kopf hatten wir schon früher gefunden, dann kamen auf einmal mehr. Ich habe mir die angeguckt und habe gesagt, die bringen wir jetzt erstmal sofort in die Werkstatt und dann schauen wir weiter. Dann war schon klar von dem, was man erkannte, die waren natürlich auch oft über und über mit Krusten überzogen und verdreckt und so, zuerst gar nicht so zu erkennen, aber von der Form wurde schon deutlich, das sind moderne Kunst, moderne Skulpturen der 20er, der 30er Jahre vielleicht. Und wir haben dann einzelne Plinten unten freigelegt, um Signaturen zu finden. Also wir haben wirklich noch im Dunkeln gestochert. Und dann hat die Kollegin Ursel Berger vom Kolbe-Museum, die habe ich dazu gebeten, als Expertin genau für diese Art, das ist ja noch nicht das normale Geschäft eines Mittelalter-Archäologen, der auch lange gerätselt, ich weiß noch, wie wir da wirklich abends spät davor saßen. Und bei einer Scherbe, einer roten Terrakotta, da sagte sie, das habe ich schon mal gesehen, das sieht mir so nach, von könnte Emmy Röder sein vom Kopf her. Dann bin ich nach Hause gefahren und das hat mich natürlich nicht losgelassen. Und heute kann man es ja dann quasi googeln die ganze Nacht und hin und her. Und irgendwann hatte ich es dann, Emmy Röder, die schwangere rote Terrakotta, das letzte Mal gesehen in der Ausstellung Entartete Kunst 1938 in München. Und Ursel Berger ist genau das Gleiche passiert. Am nächsten Morgen haben wir uns angerufen, das darf nicht wahr sein. Und sobald man dann auf dieser Linie war und mal geschaut hat, in der gleichen Nacht, was ist noch sonst in der Ausstellung 38 gewesen, in dieser Nazi-Ausstellung, da haben wir die Skulptur von, da haben wir die Skulptur von, da haben wir die Skulptur von. Das ist natürlich, da läuft mir jetzt noch ein Schauer über den Rücken. Also in dieser Vorstellung, so dicht am historischen Geschehen zu sein, das wirklich zu fassen und Objekte zu haben, die so eine Geschichte haben. Und wir haben natürlich ganz, ganz lange dann geforscht, wie sind die in das Haus gekommen, was steckt dahinter. Auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass Archäologie selbst das 20. Jahrhundert noch extrem erhellen kann in der Frage, ja, die eigentlich gründlich erforscht erschien.
Weil Sie da ein Rätsel auch der Archäologie entschlüsselt haben oder ein Rätsel der Geschichte, weil man sich gefragt hat, wo ist diese Kunst hin?
Ja, mit Sicherheit, weil es ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist zum Verständnis dessen, was passiert ist mit diesen letzten Objekten der entarteten Kunst. Und das Bild ist dadurch deutlich klarer geworden, weil man wirklich weiß von weiteren Einlagerungsvorgängen. Man kann auch, glaube ich, deutlich erfassen, was verloren ist. Aber andererseits mindestens genauso spannend für mich als Archäologe ist, man versteht auf einmal auch etwas über das Wesen der Archäologie in älteren Epochen. Weil es ist ja genau das, was übrig bleibt, wenn wir jetzt hier in den griechischen Hof treten und uns die Objekte anschauen. Ägyptische Tempelskulpturen, ein Zeus ohne Kopf, eine große Platte aus dem Zweistromland. Da könnte man sich natürlich fragen, was steckt dahinter? Mhm. Und beim Skulpturenfund weiß man auf einmal, da steckt eine Geschichte hinter. Sozusagen von Kunstverachtung, quasi von Bildersturm, von Krieg, Zerstörung, von Bombenkrieg. Die hätte man sich so gar nicht ausdenken können. Also oft bleiben wir ja doch mit unseren Interpretationen ganz bewusst auch an der Oberfläche und sehen das vielleicht als Zerstörung an, aber können es natürlich nicht so richtig fassen. Und diese Komplexität, die hinter den Objekten stehen kann, die eröffnet ein solcher Fund, den man dann mit einer schriftlichen Überlieferung verbinden kann.
Welche Emotion, Herr Wilmhoff, herrscht denn dann bei einem Archäologen vor? Ist es der Glücksmoment, so etwas gefunden zu haben? Ist es die Ungeduld, dass es nicht schnell genug ausgegraben wird? Oder ist es das Staunen?
Das Staunen kommt, glaube ich, später. Es ist Spannung. Es ist wirklich Spannung und Erregung dann in dem Moment. So, man will den Dingen irgendwo auf den Grund gehen und ahnt auf einmal, da bin ich ganz nah dran, da steckt was Großes hinter. Oder der Moment des Verstehens. Also ich glaube, das ist so das eigentliche Glücksmoment, was uns antreibt. So ein bisschen als Pfadfinder würde ich sagen, hinter die Dinge schauen.
Waren Sie Pfadfinder?
Ja.
Klar. Ich weiß, das sind immer schwierige Fragen oder die Antworten darauf sind schwierig. Gibt es einen Glücksmoment in Ihrem Leben, an dem Sie wirklich hängen und wo Sie immer wieder sagen würden, ja, da habe ich das begriffen, da kam dieses Staunen und dieses Gewahrwerden und dieses etwas Verstehen, alles zusammen?
Ich glaube, es kommt immer wieder. Mhm. Es ist nicht so der eine Moment, der das ganze Leben erstrahlt. Also wissenschaftlich kommt es tatsächlich, weil manchmal, ich habe es jetzt gelöst.
Ja.
Ich hatte das bei meiner Dissertation ein paar Mal so. Ganz schwieriger Befund, das ging um das Damenstift in Herford, Verbindung von Gebäuden, die ich außen ergraben habe, mit einer älteren Grabung im Innern. Das schien so gar nicht zusammenzupassen in der älteren Interpretation meiner. Und da habe ich wirklich Wochen dran gegrübelt und auf einmal war ich mir sicher, jetzt geht's auf. Und wenn man dann so eine Idee hat und die auf einmal gegenprüft, und auf einmal verschwinden die Probleme. Dann ist das so ein Punkt. Also,
dann kommt das Leuchten.
Ja, genau. Ich sage mir immer, bei solchen Punkten, es muss so sein, das darf nicht so viele Unwahrscheinliche enthalten. Sozusagen davon ausgeht, dass da Gebäude ganz verschwunden sind oder Kirchen verlegt sind oder solche Geschichten. Das muss man irgendwie anders fassen können. Das kann immer mal sein. Aber normalerweise ist die Erklärung einfacher, als wir uns das vorstellen. Und diesen Punkt muss man manchmal, dieses Auflösen von Widersprüchen, das muss man so hinkriegen.
Wie viele Unbekannte waren da, als Sie für Terra X eine Zeitreise gemacht haben ins Jahr Null? Also da haben Sie ja die gleichzeitige Ungleichheit von Zivilisationen erforscht und darüber erzählt. War Ihnen da schon bewusst, dass China der Han-Dynastie ist, vergleichbar mit dem antiken Rom? Oder waren da viele Unbekannte und Sie haben es wirklich erst durch diese Zeitreise alles kapiert oder erforscht?
Also ich glaube, im Herangehen an so eine Sendung bin ich auch ein Zeitreisender, ganz normal.
Ja.
Also vieles ist mir vorher auch nicht bewusst und nicht bekannt, weil es sind ja auch viele fremde Kulturen. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo wir mit der Sendung auch Neuland betreten haben. Und je weiter man sich entfernt, je weiter weg ist es auch in vielen Bereichen von der Kenntnis. Also ich muss mich auch trauen, mich punktuell auf was Fremdes dann einzulassen.
Ja.
Und das mit meinem Herangehen an solche Themen so zu durchdringen, dass es auf den Punkt bringen kann. Und manchmal ist es auch ganz gut, nicht ganz so viel davon zu wissen, um es auch für die Zuschauer mit so einer Frage noch angehen zu können.
Also, ja, oder man selbst ist auch gar nicht mehr neugierig genug, ne? Wenn man es eh weiß.
Ja, ja, genau. Das ist spannend. Also wir haben mal bei der Wikinger-Ausstellung vor ein paar Jahren so ein interessantes Experiment gemacht. Nämlich einfach mal die Karte auf den Kopf zu stellen. Für uns sind die Wikinger und da oben was da in Dänemark und Norwegen und so passiert. Das ist immer total weit weg. Aber wenn ich meine ganzen Karten einfach ändere und von da oben gucke und die Welt mal zeichne, dann ist Italien total weit weg. Dann ist die Perspektive eine völlig andere. Dann gibt es ganz neue Handelsräume und auf einmal wird einem völlig klar, wie die agiert haben und welche Wege die genommen haben, wo die Verbindungen gesucht haben. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung, immer wieder uns ein bisschen auf den Kopf zu stellen und mal von der anderen Seite zu gucken.
Was war denn das Verblüffende oder die verblüffende Erkenntnis, als Sie dann die Han-Dynastie mit dem antiken Rom verglichen haben?
Ja, das ist ja wirklich faszinierend, dass so auch viele Kennzahlen von der Einwohnerzahl, von der Größe ähnlich sind, dass man auch in den gleichen Problemen mit der Abwehr oder mit dem Umgang mit den Nachbarvölkern sich befindet. Limes, chinesische Mauer, immer die gleiche Frage, die wir uns auch stellen, wie durchlässig sind die? Sind das Verteidigungsanlagen? Sind das Grenzanlagen? Sind das eigentlich Möglichkeiten der Kontrolle von Handel? Also welchen Zugang habe ich? Auch das, was sich bei uns immer ändert, stellt sich da in vielen Bereichen durchaus ähnlich. Und es ist eigentlich schon wirklich faszinierend, wenn so Kulturen auch Elemente von Vergleichbarkeit neben vielen Trennenden aufweisen, obwohl sie offensichtlich nicht in einem Austausch stehen.
Haben denn Matthias Wimhoff auch alle Menschen, alle Zivilisationen so sakrale Orte gehabt? Also dass alle Menschen immer Stätten für Götter gehabt haben oder für Heiligtümer? Oder gibt es welche, die das überhaupt nicht hatten?
Also eigentlich ist es schon eine der faszinierendsten Erkenntnisse, dass es diese Grundkonstante des Sakralen, des Religiösen in der Menschheitsgeschichte gibt. Und dass Kulturen das ganz unterschiedlich ausgeprägt haben, es immer da ist. Das ist mir so an einem Punkt so deutlich geworden, im Chaco Canyon in Neumexiko, Albuquerque, da haben wir gedreht, so eine Indianerkultur um das Jahr 1000, die Steinbau hatten, aber auch die große Kultanlagen hatten und wo man in dieser Schaffung von Kultanlagen einen unglaublichen Antrieb erkennen konnte. Also auch eine wahnsinnige Leistung, auch eine bauliche Leistung, die da gemacht worden ist. Das kann man natürlich auch bei den Pyramiden in Mexiko oder letztlich auch in Ägypten und überall sehen. Und dieses Freisetzen von Kräften durch religiöse Vorstellungen, Empfindungen, Überzeugungen, das ist schon eine wirklich faszinierende, so eine Seinskonstante in der Menschheitsgeschichte.
Haben Sie, um zu heiraten, einen sakralen Ort aufgesucht oder hat Ihnen das Standesamt gereicht?
Nee, wir haben in unserer Pfarrkirche in St. Petronilla in Handorf geheiratet, wo ich auch verbunden bin oder war auch schon. Da haben wir als Schüler schon eine sehr schöne kleine Ausstellung da zur Pfarrgeschichte gemacht. Nee, das ist meiner Frau und mir auch sehr wichtig.
Und wo haben Sie gefeiert, jeweils Standesamt und kirchliche Hochzeit?
Also wir haben interessanterweise das Standesamt damals in Paderborn, waren gerade nach Paderborn gezogen. Ich hatte da seit 92 die Stelle. Meine Frau hat das Referendariat in Paderborn angefangen, im Paderborner Rathaus. Da haben wir standesamtlich geheiratet und sind danach nach Dahlheim rausgefahren, weil mich der Ort faszinierte, den ich aus Ausgrabungen schon kannte, der dann später für mich noch eine viel stärkere Bedeutung bekommen hat.
Weil Sie Gründungsdirektor des Klostermuseums Dahlheim geworden
genau.
sind.
Genau.
Und da haben Sie gefeiert, haben Sie Fete gemacht?
Nee, da haben wir dann sozusagen im kleinen Rahmen Standesamt mit der Familie gefeiert und richtig gefeiert, richtig groß haben wir dann in Handorf bei Münster.
Warum tun es Ihnen Klöster so an? Also Sie sind ja auch als Archäologe viel in Klöstern unterwegs und graben da gerne und recherchieren und forschen da gerne.
Einen Aspekt hatten wir vorhin schon mal, nämlich so ein bisschen dieser komplexe Organismus, der vom Profanen bis ins Sakrale, vom Alltäglichen bis ins Heilige geht. Das Zweite ist, dass Klöster unheimlich viel Verbindungslinien aufweisen. Also man muss sich ja auch so gerade klösterliche Gemeinschaften in einem intensiven Austausch, in einer langen Tradition vorstellen, aber auch als etwas durchaus Innovatives. Und sie sind tatsächlich Zentren, kulturelle Zentren, Impulsgeber für eine ganze Region gewesen. Und das macht diese Klöster so interessant. Also man kann in einem Kloster häufig mehr Beziehungsebenen fassen, als das, sag ich mal, in einem einfachen Profanbau der Fall ist. Wenn ich ein ganzes Stadtviertel kontinuierlich habe, kann ich auch unheimlich viel rauskriegen. Ist auch wahnsinnig spannend, aber im Kloster ist es in der Verbindung noch öfter und näher zu fassen.
Inwiefern haben Sie als Archäologe dazu beigetragen, dass Vorurteile gegen Klöster abgebaut werden? Weil man ja zum Beispiel sagt, im Mittelalter war das total spaßfrei in so einem Kloster.
Da darf man sich keine Illusionen machen. Das ist ein ganz bewusst gewähltes, karges Leben. Natürlich, so wie das Leben vielfältig ist, hat jedes Kloster andere Akzente. Und wenn ich mich in einem Damenstift wie in Herford bewege, dann habe ich auch im Mittelalter schon ganz anders gelebt oder in einer Domherrengemeinschaft und ähnliches. Also es gibt da alle Facetten und das macht es vielleicht auch so faszinierend.
Und wenn ich in Banz gelebt habe, was habe ich da erlebt?
Banz, wenn wir uns jetzt die Barockzeit anschauen, wie wir es bei Deutschland Supergrabungen einmal gemacht haben, dann habe ich da die Entfaltung eines wirklich spannenden barocken Lebens. Also da haben wir damals auf der Kegelbahn gedreht, die heute noch im Wald von Banz zu sehen ist. Das ist ja auch was Faszinierendes, dass also sozusagen das Kegeln, die Rekreation, die Erholung tatsächlich dazugehört. Haben wir auch in Dahlheim nachgewiesen. Da war es ein großes Bild, die sogenannte Vedute. Da ist so ein prächtiger Barockgarten mit Brunnen, mit Terrassen und mit dem Kegelspielplatz. Heute ist das wieder ein traumhafter, wunderschöner Barockgarten, wo man so etwas von der Sinnenfreude der Barockzeit auch mitbekommt.
Der Klostergarten schlägt natürlich eine wunderbare Brücke, Matthias Wim Hof, zu Ihrem Wunschtitel Lemon Tree. Was erzählt er über Sie und Ihr Leben?
Ja, das ist ja so Mitte der 90er Jahre, ich glaube 95, 96, da bin ich mit meiner Frau da gerade in ein Haus gezogen in Paderborn, schönes Fachwerkhaus, Garten dabei, ein kleiner, und wir haben uns richtig wohl gefühlt. Ich weiß, der lief ewig auf unserer Einweihungsparty und in der Zeit dann da, und das war so richtig der Aufbruch in einen neuen Abschnitt und das Haus hat sich dann ja auch schnell gefüllt.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.
Der Archäologe Professor Matthias Wemhoff hat sich von Fool's Garden den Lemon Tree gewünscht. Wir sind stehen geblieben in der Barockzeit bei den Klöstern, bei Kegelbrüdern im doppelten Sinne. Während Sie das so erzählten von Paderborn und auch von Ihrer Doktorarbeit in Herford, habe ich noch mal kurz überschlagen. Sie sind ja schon als Student Chef gewesen. Also da haben Sie den ersten Chefposten inne gehabt, weil Sie 1988 die Leitung der Ausgrabungen des Damenstifts von Herford übertragen bekommen haben. Da waren Sie 24 Jahre alt. Waren Sie damals schon der Überzeugung, man muss Geschichte inszenieren?
Ja, das kam ein bisschen später in der Ausprägung von Ausstellungen, aber auch in Herford war mir das schon wichtig. Man muss auf jeden Fall Geschichte zeigen und man muss es anschaulich machen. Es ist also nichts, was nur zwischen zwei Buchdeckel gehört, so wichtig das Schreiben ist. Für mich war immer wichtig, dass das eine Relevanz hat für das, was in der Stadt passiert und auch eine Relevanz dafür hat, wie Stadt sich weiterentwickelt. Das ist ja auch wahnsinnig spannend. Das war damals in Herford auch so ein Thema. Die feierten ihr Stadtjubiläum, 1200 Jahre Herford, wirklich super alt, älteste Kloster Westfalens im norddeutschen Raum, überhaupt das älteste weit und breit. Bauten eine Straße vor der Münsterkirche und da hieß es dann, ja, wir müssen ja auch noch mal schauen, ob da noch was drunter ist. Das sollte man mal in 4 oder 6 Wochen machen. Ich bin dann angefangen, es hat dann 3 Jahre gedauert, das hat die alles etwas irritiert. Aber das war dann der richtige Grund, um das Stadtjubiläum auch mal mit dem Bezug zur Geschichte wirklich zu feiern und auch letztlich auch mal anzufangen, sich darüber klar zu werden, was heißt das, in einer historischen Stadt zu leben, auch mit so einer Geschichte zu leben, wie muss ich damit umgehen? Darf ich das alles wegreißen? Muss das eine Rolle spielen fürs Heute?
Wie inszenieren Sie denn den Fund einer Scherbe oder den Fund einer Haarspange im Damenstift Herford?
Also jetzt kann ich vielleicht mal ein paar andere Beispiele noch für Inszenierungen so nehmen. Ich glaube, man braucht den direkten Einstieg in ein Geschehen. Das ist uns bei der Karolinger-Ausstellung 1999 in Paderborn großartig geglückt, glaube ich, mit diesem
350.000
Einstieg.
350.000 Zuschauer haben Sie da nach Paderborn, unglaublich.
Das war wirklich ein Ereignis. Also die Schlangen standen mehrfach um den Dom und die Leute wollten was wissen über diese Geschichte. Und man kam rein in diese wunderbare Aula der ottonischen Kaiserpfalz, diese Rekonstruktion, wirklich ein toller Bau. Und da hatten wir so große Fahnen, leicht durchsichtig gehängt. Das war damals noch ziemlich neu. Und da sah man den Empfang des Papstes durch Karl in Paderborn und dahinter öffneten sich große Kornchen. Und man merkte gleich, mit diesem Empfang geht man über praktisch in eine imperiale Architektur. Da versteht man was. Oder man ging hinunter und schaute auf einen großen Tisch und auf dem Tisch standen die ausgegrabenen Fragmente von Gläsern, von Keramiken. Und auf einmal wurde klar, das, was im Paderborner Epos geschildert ist, herrlich erstrahlt darin in der Pfalz mit gewebten Teppichen, die Halle von Gold und Purpur reich geschmückt sind, überall die Sitze. Man sitzt zu Tische, froh Gemut, genießt gar manchen leckeren Bissen und auf den Tischen bauchen sich die goldenen Krüge mit Falerna. Das kriege ich nicht hin.
Wen oder was zitieren Sie da gerade?
Das ist das berühmte Paderborner Epos, was den Empfang des Papstes Leo durch Karl den Großen zeitgenössisch im Jahr 799 schildert.
Also das heißt, da ist es Ihnen gelungen, in so einer Ausstellung wachzurufen, dass Paderborn mal der Mittelpunkt der Welt gewesen ist, nämlich 799.
In dem Jahr sicher, ja.
Das war so ein historischer Krimi, den Sie da inszeniert haben, oder?
Ja, ich glaube schon.
Weil ist da passiert? Vielleicht, um das einfach nochmal zu sagen.
Es ist ein super dramatisches Geschehen. Also dieser Papst, das haben wir auch gezeigt, das haben wir dann damals fast wie so einen Nachrichtenfilm gemacht. Wir haben alle Quellen, die es dazu gibt, das an verschiedenen Stellen überliefert, zusammengefasst. Und das Ganze dann auch nochmal so eine filmische Sequenz, wie so eine Fahrt durchs nächtliche Rom dargestellt. Der Papst wird Opfer eines Attentats, mitten in Rom, wird geblendet, ihm wird die Zunge rausgeschnitten und so weiter. Er kommt in ein Kloster, kann daraus fliehen und ist sozusagen kurz davor, seines Amtes enthoben zu werden. Und Karl befiehlt ihm dann, nach Paderborn zu kommen. Also das ist keine nette Geste. Es gab ja durchaus Orte, die so einem geschändeten Mann näher gelegen hätten als Paderborn. Da muss er schon ganz schön reisen. Aber Karl inszeniert sich da einfach gewaltig. Und das muss man rausarbeiten. Dieser Karl zeigt sich, ich bin der eigentlich wahre christliche König. Ich bin der, der hier Sachsen erobert und die Sachsen zu Christen macht und die Kirche ausbaut und der hier prächtige neue Gebäude und Kirchen errichtet. Also wenn hier einer was tut, dann bin ich das. Und das sollst du jetzt mal sehen mit deinem ganzen Gefolge. Und Karl bringt sich, nutzt dieses Attentat, wer immer das auch inszeniert hat oder dahinter war, um letztlich in die Situation des Entscheiders über die Rechtmäßigkeit des Papstes zu kommen. Und dass er dann ein Jahr später in Rom zum Kaiser gekrönt wird, hängt unmittelbar mit diesem Ereignis zusammen, dass es Duetdes. Also da passiert was und da wird abendländische Geschichte formiert und geschrieben. Und wenn man das verorten kann und wenn man das in so ein dramatisches Geschehen bringt, dann kann man es auch vermitteln und erzählen.
Was hat das der Stadt Paderborn wiederum gebracht?
Stadt Paderborn hat es unglaublich viel gebracht und ich glaube, sie zehrt auch heute noch davon. Einmal ist es ganz toll gewesen, wie das Ganze in Paderborn im Zusammenspiel gelaufen ist. Mit meinem Kollegen Christoph Stiegemann, mit dem Diözesanmuseum, mit der Stadt, mit den privaten Firmen, die wirklich verdammt viel Geld mobilisiert haben. Das war ein Dreiklang, der das damals ermöglicht hat. Das wäre hier in Berlin gar nicht so einfach. Also vieles passiert, sag ich mal, in dem, was wir als Provinz bezeichnen, einfacher und mit größerem Engagement, weil sich alle Kräfte auch darauf konzentrieren. Und es hat der Stadt Selbstbewusstsein gebracht. Also ich glaube, so eine Rückvergewisserung in die eigene Geschichte führt auch dazu, dass man gestärkter oder auch selbstbewusster in die Zukunft gehen kann und nicht einfach sagt, wir sind so ein armes, unbedeutendes Landstädtchen am Ende von Westfalen, sondern sagt, sorry, hier bei uns hat Geschichte gespielt, Mittelalter, das ist da und wir haben diese Zeugnisse und es lohnt sich, bei uns zu sein und wir können daraus was entwickeln.
An diese Exponate muss man aber natürlich erstmal kommen. Inwiefern hilft ein schön gestalteter Briefkopf dabei, die Leihgeber zu überzeugen, dass sie ihre Gaben geben?
Das spielt schon durchaus eine Rolle bei so einem Projekt, denn klar, wir mussten damals erstmal einen Aufschlag riskieren als unbekannte Museen. Also wir haben vor allen Dingen die Jahreszahl dick da reingenommen, 799, damit jeder klar erkennt, 1999, 1200 Jahre, da muss was geschehen, das war ein wichtiges Ereignis, denn uns war ganz klar, ein Großteil hatte das gar nicht auf dem Schirm. Die dachten alle an 800, an das Jahr der Kaiserkrönung. Und dann mit einem sehr edlen Rot, was wir aus der karolingischen Wandmalerei entwickelt haben, mit der Capitalis Quadrata Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Und daneben noch ein wunderbares Signet, nämlich Karl der Große und Leo der Dritte aus dem Münzbild entwickelt, einander zugeneigt. Ein paar Jahre später bei der Canossa-Ausstellung haben wir es dann gedreht. Da haben sie in die gegensätzte Richtung geguckt. Also es kommt darauf an, dass das Ganze ein Format hat, dass es eine Geschichte erzählt. Also dieses 799, das war für uns entscheidend. Die Welt, die anderen Kollegen mit ihren Karolinger-Ausstellungen, die starten alle auf das Jahr 800 und waren ein Jahr später. Wir waren früh dran und ein Jahr früher. Das heißt, mit dem guten Konzept konnten wir sagen, erstmal zu uns. Und ob danach noch eine andere Karolinger Ausstellung kommt, das ist uns erstmal egal. Also das war eine ganz klare Setzung und das hat auch überzeugt.
Sie sind mit 28 Jahren dann schon Leiter des Westfälischen Museums für Archäologie in Paderborn geworden, wo Sie dann später die Ausstellung gemacht haben, waren damals der jüngste Chef eines Landesmuseums. Wie gelingt Ihnen das heute, Jugendliche, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit Mitte, Ende 20 gehört man auch so gerade dazu, oder junge Erwachsene, für solche Ausstellungen zu begeistern? Zum Beispiel Ihre vier Kinder. Drei Söhne?
Drei Söhne, eine Tochter.
Wie schaffen Sie es, die in eine Ausstellung, in eine archäologische Ausstellung zu bugsieren?
Also Sie sind da natürlich einiges gewohnt. Und doch auch dann interessiert, da reinzugehen. Das hätte jetzt eine schöne Erfahrung mit unserem zweitältesten Sohn, der natürlich auch einiges sich anschauen musste in seinem Leben schon an Kirchen, an Klöstern und an Ähnlichem. Und der dann aber ein Schwerpunktfach gewählt hat, das mit Architektur zu tun hatte und so einen Kurs, wo es um Kirchenbau ging. Und irgendwann kam er wieder und sagte, Papa, ich habe alle Bilder, alle Kirche, die Sie uns da vorgelegt haben, erkannt. Ich habe gesagt, super, Georg, das war doch für irgendwas gut. Und dann sagt er, und jetzt will ich nochmal, was man jetzt, lass uns doch nochmal nach Magdeburg fahren und so mal richtig eine gotische Kirche. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das alles zusammengeht. Lass uns die mal angucken. Das war natürlich toll, sowas zu erleben. Also,
okay, die eigenen Kinder sind natürlich, wie Sie sagen, schwer vorbelastet. Das ist schon klar. Wie kriegen Sie die anderen, die das eben nicht cool finden, dass der Georg sämtliche Klöster kennt?
Es ist gar nicht so einfach, das muss man sagen. Der Schule kommt eine unheimliche Bedeutung dabei zu. Also es ist, glaube ich, auch in vielen Fällen so, dass die Schüler, wenn die Schülerarbeit gut gemacht ist, letztlich auch die Eltern wieder motivieren, damit reinzugehen. Aber man muss sie natürlich auch in der eigenen Lebenswelt mit abholen.
Und wie macht man das denn?
Ein prickelndes Thema haben. Also Klar, beim Wikingern ging das ziemlich gut, bei der Wikinger-Ausstellung. Also da war auch ein Schwert auf dem Plakat. Auch vielleicht ganz bewusst, auch so etwas, was dann eine Faszination nochmal für Jungen ausgeübt hat, was dann auch wirklich auch was zu tun hat mit Technik, mit Herstellung, mit Kampf, mit all diesen Aspekten. Und das darf man ruhig nach vorne bringen. Also es muss irgendwo einen Anknüpfungspunkt haben in der Lebenswelt. Also ich glaube, eine Keramikausstellung einfach so an Jugendliche zu vermitteln, ist ziemlich drüsch. Das funktioniert nur schwierig.
Ist Ihre Frau eigentlich auch vom Fach?
Meine Frau hat Kunstgeschichte ein bisschen studiert. Die ist Grundschullehrerin und insofern auch begeistert für Kunst, Architektur. Und wir können uns das gut zusammen ansehen. Ja, also meine Frau ist schon eine scharfe Kritikerin.
Ja.
Auch bei Ausstellungen, bei pädagogischen Angeboten und so, da müsst ihr was tun. Und ich glaube auch, da müssen wir viel mehr tun, auch gerade hier in vielen Bereichen. Das ist schon weiterzuentwickeln. Meine Aufgabe ist dann schon an der Uni, das zu vermitteln. Das, glaube ich, geht auch wirklich nur, wenn man die mit dem Thema begeistert und wenn man vor allen Dingen auf eines achtet. Und da sehe ich nun mal meine Aufgabe im Museum, auch in der Ergänzung des Angebotes der Lehre der Universität, das einfach mit Realien zu hinterlegen. Sowohl mit dem, was wir im Museum haben.
Also mit Ausstellungsstücken.
Mit Ausstellungsstücken. Also man kann das nicht nur in einem Buch sehen, man muss auch wirklich das Sehen üben. Und so Stücke auch entsprechend anschauen und befragen und die Informationen eigentlich auch herauslocken. Und das gilt natürlich auch genauso für die Objekte draußen. Also ich finde oft, dass so Punkte wie Exkursionen viel zu kurz kommen. Das Lernen im mittelalterlichen Stadtkern, im Bodendenkmal außerhalb viel stärker geschult werden sollte. Und ich glaube, außerschulische Lernorte, dieses wirklich Herausgehen, die Augen aufmachen, Leute, schaut euch das an. Das ist für mich existenziell für die weitere Entwicklung unseres Umfeldes. Das ist natürlich verdammt schwierig und ich sehe auch, dass das für die Lehrer immer schwieriger wird in dieser immer komplexeren Welt Schule mit den immer stärkeren Anforderungen, sich diesen Freiraum auch zu schaffen. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Also im Augenblick haben wir schon so ein bisschen Sorgen auch, dass Archäologie in der Schule nur sehr selten vorkommt.
Sie sagen ja, Herr Wim Hof, Besucher bringen 80% Emotionen mit und 20% Wissen. Das ist bei Schülern wahrscheinlich ähnlich.
Ja.
Was haben Sie denn dann ins Museum geholt, um zum Beispiel mit den Wikingern Emotionen zu bedienen? Außer, dass Sie auf das Plakat ein Schwert gemacht haben.
Ja, also gerade die Wikinger-Ausstellung war ziemlich stark von großen Bildern geprägt. Also in der Mitte war das größte Schiff der Wikingerzeit. 38 Meter lang.
Boah.
Und davon waren so etwa 25% original ausgegraben.
Das ist
in Roskilde.
Roskilde.
Roskilde 6 war das. Und das stand da im Gropiusbau in der Mitte. Ich glaube, es gab noch nie so eine schöne Mitte in diesem Gropiusbau und füllte den Raum und auf einmal war das ein Hafenbecken und wir haben das große Segel oben drüber gesetzt und jeder Besucher, glaube ich, kam da rein und in seiner Vorstellung nahm dieses Schiff Fahrt auf. Und wenn ich in eine Wikinger-Ausstellung gehe und mich auf dem Schiff fühle, dann erschließt sich mir der Rest auch. Also das ist erstmal das Grundverständnis zu begreifen, das ist eine bewegte Welt. Die Wikinger sind mit ihren Schiffen unheimlich schnell und springen auch zwischen den Lebenswelten. Das wird vielleicht auch mit dem Schiff nochmal deutlich. Das kann auf der einen Seite ein Händler sein, der aus aller Welt Sachen verhandelt und sein Schiff damit vollmacht. Aber im nächsten Jahr ist es ein Kriegsschiff. Und dann geht's da zur Sache. Und diese Aspekte so aufzeigen durch starke Bilder, das ist, glaube ich, Ausstellung.
Haben die Wikinger ihren Ruf als Macho-Typen und als Plünderer zurecht?
Sie sind vielseitig, aber sie sind genau solche Kerle auch gewesen. Also ich glaube, das trifft auf jeden Fall zu. Sie müssen unheimlich mutig gewesen sein. Also selbst wenn man sich das große Schiff anschaut, mit dem tatsächlich, oder das sind ja dann noch kleinere Handelsschiffe, nach Island zu segeln. Wahnsinn. Oder es gibt einen Film mit einem großen Schiffsnachbau, nicht Roskilde 6, ein bisschen kleiner, sind die Dänen dann über die Nordsee gefahren und zwischen England und Irland durch. Fürchterlich, da wird einem beim Zuschauen schlecht, wenn man das sieht. Also diejenigen, die das auf sich nehmen, um damit die Welt zu erschließen, zu entdecken, ihren Lebensunterhalt zu verdienen letztlich, das müssen schon ganz schön wagemutige Typen gewesen sein.
Matthias Wim Hof, in Berlin, in Köln, in München, in Hamburg. Überall sollen zigtausende neue Wohnungen gebaut werden. Und dann kommt wieder irgendein Baggerfahrer daher, der rätselhafte Gegenstände auf seiner Schaufel hat. Und wumms, steht das ganze Ding still, weil die Archäologen sagen, hier müssen wir graben. Welches Image haben Archäologen bei Bauherren?
Also inzwischen, glaube ich, ein ganz gutes hier in Berlin, weil das Entscheidende ist Planung. Wie in allen Prozessen, gibt es ja auch in Berlin Beispiele für, ist Planung das absolut Entscheidende. Und wir dürfen nicht in die Aktion kommen, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten. Es wird was gefunden und dann wird gehandelt. Inzwischen verfügen wir doch über eine Vielzahl von Daten. Das heißt, wir haben Funde auch im Außenbereich. Wir wissen, wo Verdachtsflächen sind. Und da muss vorher geschaut werden, bevor gebaut wird. Also sozusagen die archäologische Untersuchung ist ein fester, integraler Bestandteil einer jeden Bauplanung.
Das ist wirklich immer so, dass erst die Archäologen kommen und dann?
Ja, und dann wird gebaut. Und dann ist sozusagen die Fläche auch freigegeben. Und das minimiert die Konflikte. Das ist noch extremer hier in der gesamten Innenstadt im mittelalterlichen Berlin. Da wird eigentlich keine Fläche aufgegeben, bevor wir sie nicht untersucht haben. Und die Befunde der letzten Jahre haben uns da sehr viel Recht gegeben. Denn wir können natürlich nicht voraussagen, unter welchem Grundstück die entscheidenden Entdeckungen ruhen.
Jetzt wird hier nach langem Gezerre das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut. Welche Chance sehen Sie da als Landesarchäologe in diesem Bau für die Bewohner und auch die Besucher von Berlin?
Als erstes mal sehe ich die Chance darin, dass eine archäologische Stätte erschlossen wird. Also diese Grabungen im Vorfeld des Neubaus des Humboldt-Forums sind mit die größten in Berlin gewesen. Wir haben inzwischen drei große Areale. Das am Humboldt-Forum, das waren so fast 15.000 Quadratmeter. Das heißt, wir haben doch einen sehr, sehr großen Teil eines der beiden Stadtteile von Berlin untersucht. Es gibt ja Berlin und Köln. Also Neukölln hat einen Vorgänger. Es ist eine Doppelstadt hier, Berlin und Köln. Und wir haben das Kölner Dominikanerkloster und sogar ein Stadtviertel, aus was im 12. Jahrhundert schon beginnt, dort gründlich untersuchen können. Und ein Teil der Ausgrabungen ist unter dem neuen Schloss zugänglich. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Schlosskeller, die wir dort freigelegt haben. Und es betrifft aber auch einen Keller des Dominikanerklosters, der erst beim Bau des Schlosses aufgegeben wurde. Also man kann dort hinabsteigen in die Geschichte. Und ich glaube, das ist ganz relevant, wirklich zu sehen, dass der Bau, wie er heute da steht, wirklich inspiriert ist von dem, was vorher war und dass er auch exakt in den richtigen Maßen da steht. Also da kann man heruntergehen und da sieht man, wie mächtig dieser Barockbau war. Da sieht man auch, was es heißt, so einen Bau zu sprengen und abzureißen. All das kann man da unten nachvollziehen und das ist wieder eindrucksvoller als jede Schrifttafel. Also da fängt man an, Geschichte zu spüren und zu erleben. Und insofern hat Archäologie für die Mitte von Berlin eine ganz große Relevanz, denn wir brauchen diese Orte. Es gibt kaum eine Stadt, die so, ich sage es ganz bewusst, zerstört ist wie Berlin. Bis in die Mitte der 80er Jahre sah das hier nicht viel anders aus als in Kaliningrad. Also da hatte selbst die Nikolaikirche noch kein Dach. Und alles waren Brachflächen und es war eigentlich kaum strukturiert. Und das Ganze ändert sich jetzt ein bisschen.
Sie leben ja mit Ihrer Familie nicht in Berlin, sondern in Potsdam. Können Sie eigentlich so beim Frühstück, beim Familienfrühstück zusammensitzen, ohne zu überlegen, was sich unterm Haus befindet?
Ja, doch, das kann ich ganz gelassen. Also an der Stelle war nichts, aber um die Ecke haben Kollegen vor kurzem tatsächlich mal die Reste mittelalterlicher Bebauung ausgegraben.
Das neue Museum, in dem wir das Tischgespräch führen, ist ja selbst wieder aufgebaut worden. Welche Schätze versammeln Sie unter diesem Dach, außer im Schliemann-Raum die Schätze des Priamos?
Ja, das neue Museum bietet uns jetzt zusammen mit dem Ägyptischen Museum wirklich den idealen Auftritt für unsere Sammlung, die Geschichte Europas und angrenzender Gebiete von den Anfängen anzeigt. Das ist ja das Bedeutende. Also wir fangen hier oben an mit dem Neandertaler aus Le Moustier, ein französischer Fund, der wirklich auch bedeutend ist. Da sind wir direkt in den Fragen der Ausformung sozusagen unserer heutigen Menschenart. Und wir sehen die Verbindung mit dem Klima, die großen Fragen überhaupt, ab wann wird dieser Raum besiedelbar, wann gehen die Eiszeiten zurück, Tierwelt, Umwelt in Verbindung mit Klima ist ein großes Thema. Wir sehen die großen Einschnitte in der Menschheitsgeschichte, die wir hier wirklich präsentieren. Also das Neolithikum kommt, sesshafte Menschen, woher kommen sie, was passiert mit denen, die vorher da waren, all das Fragen, die man hier thematisieren kann. In der Bronzezeit der Berliner Goldhut am Ende, ein ganz magisches Objekt, also es ist ja wirklich so ein Hut, ein Objekt, wo man das Schaudern auch kriegt, wo man an mittelalterliche Zauberhüte denkt, wo man wirklich magische Ideen bekommen kann, der auch wunderbar da präsentiert ist. Wir haben herausragende Funde jetzt aus der Römerzeit, gerade ganz neu jetzt hier die große Ausstellung des Schatzes aus Naupotz, des größten römerzeitlichen Schatzes, der aus dem Rhein gebaggert worden ist, zusammen mit dem römischen Knaben aus Xanten, auch zwei wunderbare Objekte. Und so könnte ich noch eine ganze Reihe aufzählen.
Was empfehlen Sie den Besuchern, wenn die jetzt nur ein Stündchen Zeit haben? Also die machen so eine Tagestour nach Berlin und denken, okay, Stunde Museum klappt. Was sollen die sich auf jeden Fall angucken im Neuen?
Sie sollten sich auf jeden Fall anschauen, Troja, Nofretete und den Goldhut.
Es hängt, glaube ich, über dem Museum ein Leitsatz, den habe ich aber nicht gelesen.
Welcher ist? Artem non olet nisi ignarus. Die Kunst erschließt sich nur dem, der sie kennt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.